Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir hören auf den Predigttext für heute aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Paulus schreibt da ab Vers 9: Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeder aber zählt zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, der Tag des Gerichts wird es klar machen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren, und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, dass ein gutes Fundament für ein Bauwerk wichtig ist, ist uns allen klar. Vor 2 Jahren, Sie alle haben es irgendwie mitbekommen, vor 2 Jahren stürzte die Morandi-Brücke in Genua plötzlich ein, eine große Katastrophe. Über 40 Menschen wurden dabei in den Tod gerissen. Viele wurden verletzt. Ein Schock für die Stadt und für ganz Italien, und auch wir haben schockiert zum Teil reagiert. Wie kann das sein in der heutigen Zeit der Technik? Menschliches Versagen wohl. Man wusste ja, dass die Brücke sehr dringend repariert werden sollte. Stimmt was nicht? Bitte? Ach, das ist runtergeflogen. Aha. Das ist so leicht, dass man es gar nicht merkt. Ja, okay. Danke. Also, aber Sie haben mich sicher trotzdem verstanden. Ja, man wusste es, dass die Brücke repariert werden sollte. Man hat es versäumt und die Folgen waren sehr schwer. Nun wurde eine neue Brücke errichtet. Sie wird durch viele stabile, kräftige Pfeiler getragen. Der alte, weise und sehr erfahrene Genueser Stadtarchitekt Renzo Piano hat sie entworfen. Diesen Plan, diese Brücke, das Bauwerk soll ein Symbol für einen Neuanfang sein. Ein guter Vorsatz wieder, so der Architekt. Und es soll mindestens 1000 Jahre halten, möge es so sein. Nun, so sagt Paulus, geht es im Christenleben auch um ein Bauwerk, um einen Bau. Wahrscheinlich hatte er zunächst auch äußerlich den wunderschönen Tempel in Jerusalem vor Augen. Um Fundamente im übertragenen Sinne geht es. Die Gemeinde Gottes wird mit einem gewaltigen, schönen Bauwerk verglichen, wozu Menschen gehören, die Jesus im Glauben angehören. Damit beim zum Glauben kommen, wird man eingegliedert in dieses Bauwerk. Und es ist eine stattliche Zahl, liebe Gemeinde, wenn man es manchmal auch nicht meinen sollte, weil die Christen oft die Stillen im Lande sind, die sich nicht so sehr zu Wort melden, manchmal auch leider. Und ich denke, wir müssen es auch wieder lernen, als Christen uns mehr zu Wort zu melden, dass die Leute merken, dass wir auch noch da sind. Ja, die Gemeinde Gottes, eine wichtige Sache. Überall sind es in der Regel nicht viele und doch im Ganzen eine ansehnliche Zahl. Ich habe gelesen auch von China, dass etwa 10% in China Christen sind, bewusste Christen. Und nun geht unser Text auf verschiedene Fragen in diesem Zusammenhang ein, und zwar zuerst auf die Frage, wer baut da eigentlich an diesem Bau? Ganz im Zweiten, worauf wird gebaut? Was ist das Fundament? Und dann zum Dritten, wie wird auf das Fundament gebaut? Zum Ersten, wer baut da eigentlich an diesem Bauwerk? In Korinth sind Parteiungen entstanden. Gemeindeglieder sind durch den Dienst einzelner Mitarbeiter besonders gesegnet worden, was Gott sei Dank bis heute auch geschehen darf. Und das hat dazu geführt, dass sich die Einzelnen, die gesegnet wurden, nach diesen Verkündigern genannt haben. Ja, wir Menschen neigen immer wieder dazu, Menschen hochzuheben. Menschen sollen wir auch schätzen, natürlich. Sie achten, aber nicht überdimensional hochheben. Das ist gefährlich und falsch in der Regel. Die einen bekannten sich zu Paulus, die anderen zu Apollos und wieder andere zu Petrus, der ja von Jesus auch als Fels bezeichnet wurde. So eine Verhaltensweise kritisiert Paulus. Da werden Maßstäbe, die auch bei uns Menschen im alltäglichen Leben gelten, auf die Gemeindearbeit übertragen. Ja, in unserer Welt ist es so, dass man da nach einzelnen Persönlichkeiten Ausschau hält, die Probleme lösen im Großen und im Kleinen bis heute. Wir wünschen uns Menschen, die ohne Eigennutz sich für das Wohl aller einsetzen. Und wie oft werden wir enttäuscht und sind in der Vergangenheit enttäuscht worden, das wissen wir. Doch in der Gemeinde, in der Kirche soll man wissen, dass Gott der Erste ist. Und dass Gott auch alles Entscheidende wirken muss, soll es einen ewigen Wert haben. Das muss klar sein. Wer ist Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, so sagt Paulus von sich. Ein großartiger Missionar war Paulus. Ich war gestern noch in Dresden, in einer wunderschönen Galerie, wo Bilder von Raphael, dem großen mittelalterlichen Künstler, ausgestellt worden sind. Und da sieht man diesen Paulus, wie er auf dem Areopag, auf dem Gerichtsplatz predigt, den Philosophen, den philosophisch Gebildeten. Und manche wandten sich dem Glauben zu und manche, ja, haben gedacht, wir denken noch drüber nach. Und es alles ging wieder verloren. Ja, Apollos hat begossen, auch das ist wichtig, dass es Leute gibt, die Gabe haben, das Wort Gottes für den Alltag auszuteilen, wie es heute auch geschehen möge im Gottesdienst. Aber Gott hat das Gedeihen gegeben, so ist nun weder der pflanzt und der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt, ja, wie es in der Natur ja auch nötig ist und nicht anders geht, der Bauer oder die Frau, die den Garten besät, oder der Mann natürlich, ja, säen kann man in die schöne Erde hinein, begießen, vielleicht auch düngen. Aber Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand, so ist es im Natürlichen wie auch im Geistlichen. Gott wirkt durch seine Diener, ohne sein Wirken wäre es vergebliche Mühe. Dreimal nennt Paulus in Vers 9 Gott als Subjekt, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Der dreieinige Gott ist der Handelnde, ohne ihn wäre alles nichts. Das Besondere an der Gemeinde ist, dass Gott darin handelt und dass da nicht, wie in der Welt, die Menschen die erste Rolle spielen dürfen. Ihm gebührt die Ehre, das ist Paulus wichtig. Und Paulus war ja äußerlich, so wird beschrieben, keine groß überzeugende Gestalt, die einen großen Eindruck natürlicherweise hinterlassen hätte, sondern sein Wort war kräftig. Warum? Weil Gott dadurch gewirkt hat. Paulus durfte sehr viel wirken im Reich Gottes. Er trug das Feuer des Evangeliums hinaus in die damalige Welt. Doch er schrieb sich diesen Erfolg nicht selbst zu. Nein, er beginnt, jetzt kommt das Wichtigste eigentlich für Paulus. Ich, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sagt er, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Durch Gottes Gnade konnte er etwas bewirken nach Gottes Sinn, das bleibt, das blieb bis heute. Er war Gottes brauchbares Werkzeug. Auch heute sind wir in Gefahr, liebe Gemeinde, gewisse berühmte Namen im Reich Gottes sehr hoch zu halten. Und oft wundert man sich, welche Leute man da hochhält. Warum wundert man sich? Weil sie häufig eine Verkündigung haben, die nicht mehr dem biblischen Evangelium, dieses Evangelium trifft und meint. Aufpassen, aufpassen. Ja, wir sind in Gefahr, berühmte Namen hochzuhalten, ihnen nachzulaufen und andere wieder zu verachten. Und das sehen wir oft auch auf das äußere Erscheinungsbild, auch auf äußere Begabung und äußeres Auftreten. Wir werden heute aufgefordert, hinter dem Segen, der uns durch Menschen vermittelt wird, Gott zu sehen und ihm die Ehre zu geben, im Wissen, dass Gott, um zu segnen, nicht an den einen mir sympathischen Menschen gebunden ist. Nein, er kann mich auch sehr segnen im stillen Kämmerlein, wenn ich die Bibel lese, wenn ich bete, wenn ich über Gott nachdenke und über sein Wort. Vor einigen Wochen habe ich im Bibel-TV, das ich seit einiger Zeit mit meiner Frau immer wieder mal anschaue, ein Lebensbild betrachten können einer lieben Zeller Missionarin. Vielleicht hat es jemand von Ihnen auch gesehen. Im Übrigen kann man es wahrscheinlich auch in der Mediathek des Bibel-TV ja wieder hervorholen. Bei Karlsruhe in Eggenstein wurde die Missionarin Elsbeth Reumann geboren. Sie fand zum Glauben an Jesus, ließ sich in Karlsruhe als Krankenschwester ausbilden, ging dann nach Liebenzell zur Ausbildung und verspürte den großen Wunsch, in die Mission gehen zu wollen, hat es aber der Leitung gegenüber nicht geäußert. Tatsächlich wurde sie dann gefragt, ob sie bereit sei, nach Palau, einer Insel im Pazifischen Ozean, zu gehen. Und sie antwortete, ja, schon gestern war ich bereit, weil sie schon den inneren Wunsch hatte. Dann wurde sie noch gefragt, ob sie auch bereit sei, Amerikanerin zu werden, weil das damals nötig war. Dann sagte sie, ja, das ist mir egal. Der Petrus wird mir nicht fragen, ob ich Deutsche bin oder Amerikanerin, wenn ich einmal in den Himmel komme. Das ist natürlich theologisch ein bisschen fragwürdig, aber so hat sie es einfach in ihrer natürlichen Art ausgedrückt. Ja, mit Freuden sagte sie ja, sie diente dort den Menschen auf dieser kleinen Insel. Sie litt manchmal darunter, ja, sie konnte nicht mehr nach Karlsruhe fahren oder in eine Stadt, nein, wo sie auch hinging, landete sie am Pazifischen Ozean, am stillen Ozean. Ja, aber sie nahm das auf sich. Sie diente dort den Menschen, besonders den jungen Menschen, die sie in verschiedenen Fächern auch in der Schule unterrichten durfte. Vor allem war es ihr ein Anliegen, ihnen Jesus vor Augen zu malen, lieb zu machen und sie spüren zu lassen, dass sie von ihm geliebt sind und damit von Gott geliebt sind. Das führte dazu, dass die Menschen sich öffneten, Rat und Hilfe bei ihr suchten und dass sich viele zu Jesus führen ließen. Liebe und Demut war ihr Wesen. Sie wurde auch interviewt in diesem Film. Da erkennt man auch ihre Persönlichkeit. Ja, von Jesus geprägt und deshalb so segensreich. Sie lebt heute im Feierabendhaus in Bad Liebenzell auf dem Missionsberg. Sie ist über 90 Jahre alt und würde gerne nochmals ihre Lieben auf Palau besuchen, für die sie betet und für sie, für die sie so dankbar ist. Ein Beispiel, Gottes Mitarbeiter. Worauf wird gebaut zum Zweiten? In der Einleitung haben wir gehört, auf das Fundament kommt es an. Sonst ist der ganze Bau gefährdet oder gar nicht möglich. Einen anderen Grund kann niemand legen. Als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus? Nur durch Jesus Christus gibt es Gemeinde. Und deshalb sah Paulus seine einzige und die entscheidende Aufgabe überhaupt darin, Menschen mit diesem Jesus Christus in Verbindung zu bringen. Menschen sollten ihr Leben auf diesen Jesus gründen und auf das Werk Jesu für uns ein ganz wichtiges Thema, das rettende Thema, auf dieses Werk, das er vollbracht hat. In der Taufe und im Glauben wurden die Menschen in die Christuswirklichkeit hineingenommen, was ihr Leben verändert hat, weil sie Tempel des Heiligen Geistes geworden sind. Nicht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinde oder zu einer bestimmten Kirche oder Glaubensgemeinschaft gibt uns letztlich Anteil am Reich Gottes und am ewigen Leben, das ist uns klar, so denke ich. Nein, allein der Grund, der Christus heißt, schenkt uns ewiges Leben und ewigen Halt. Paul Gerhardt schreibt im Lied und singt natürlich vor allem auch im Lied: Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Das macht, dass ich finde, das ewige wahre Gut. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde, was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Darum geht es, liebe Gemeinde, darum allein. Leider wird davon immer wieder auch in der Kirche abgewichen, auch das muss man ganz klar sagen. So konnte man in der Ausgabe von Idea Spectrum am 13. August in einem Bericht von dem neuen Zukunftspapier der Evangelischen Kirche in Deutschland lesen. Sie haben es teilweise vielleicht auch zur Kenntnis genommen. Der Entwurf steht von diesem Zukunftspapier der evangelische Theologieprofessor Ulrich Körtner aus Wien, betrachtet in der Zeit, also in der Zeitschrift Zeit, in der Beilage Christ und Welt, das Papier kritisch. Die EKD wolle öffentlich und relevant auf Christus verweisen. Klingt gut, so der Professor. Aber das geschehe bloß im Sinne einer Urbild- und Vorbildfunktion. Christus sei das Urbild und Vorbild dessen, was die Kirche für die vielen tue und für die vielen tun solle. Körtner bemängelt, dass es in dem Papier an keiner Stelle um Tod und um Auferstehung Jesu geht und auch nicht um seine Heilsbedeutung. Das fehlt. Kirche, ist sie da noch Kirche? Ich denke, wenn sie darauf baut, ist sie es nicht mehr. Kein Wort von Sünde und Vergebung. Luther würde fragen, ubi Evangelium, wo ist das Evangelium? Und er müsste feststellen, es fehlt. Jesus als Vorbild wäre zu wenig. Als solcher wäre er kein Helfer für Menschen, die sich in der Gottesferne befinden. Wir könnten Gott nicht nahe kommen ohne sein Heilswerk. Kirche darf nie nur die Gemeinschaft Gleichgesinnter sein, nie darf sie nur ein Wohltätigkeitsverein sein zur Förderung und Pflege der Nächstenliebe, obwohl Nächstenliebe natürlich dazu gehört. All das wäre nicht das Eigentliche, wie wichtig all dies auch ist. Kirche, Gemeinde im Wesen ist die Gemeinschaft derer, die sich auf den Grund verlassen, der Christus heißt. Menschen suchen nach Halt gerade heute in der Corona-Zeit und in der Corona-Krise, weil sie daran erinnert werden, warum gefährdet, wie gefährdet sind wir denn? Gerade da ist es wichtig, auf den letzten Halt hinzuweisen, der ewig hält, weil wir alle sterben müssen. Der Mathematiker und gläubige Christ John Lennox aus Oxford schreibt in seinem Buch Wo ist Gott in dieser Welt? Unter anderem Folgendes: Vielleicht könnte das Coronavirus als riesiger Lautsprecher fungieren, der uns an die endgültige Bilanz erinnert, dass jeder von uns einmal sterben wird, wenn uns das dazu veranlasst, nach Gott zu fragen, den wir vielleicht jahrelang ignoriert haben, der aber die Dornenkrone trug, um uns wieder in Beziehung zu sich und in eine neue, vollkommene Welt zu bringen, in der es keinen Tod mehr gibt, dann hat das Coronavirus trotz des Chaos, das es angerichtet hat, einen sehr gesunden Zweck erfüllt. Soweit Lennox. Der Heilandsruf gilt heute noch. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Auch heute, für Sie, für mich. Heute noch. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Noch zum Dritten. Wie wird gebaut? Paulus erwähnt hier jeweils drei Baumaterialien. Einmal Gold, Silber und Edelsteine. Baumaterialien, die einer Feuerbrunst standhalten. Und dann Holz, Heu und Stoppeln. Materialien, die schnell Feuer fangen und vergehen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ohne mich könnt ihr nichts tun. Auch hier gilt wiederum Acht zu geben. Dass wir nicht nach den Maßstäben der Welt handeln, da gilt Erfolg. Da sucht man nach Methoden, die zielführend sind im menschlichen Sinn. Da zählen Ruhm und Ehre. Ja, wie lassen sich Menschen verehren, zum Teil fast göttlich verehren. Eine schlimme Sache. Im Reich Gottes zählt nur das, was getan wird nach dem Willen des Meisters. Und nicht nur nach dem Willen, sondern auch in Verbindung mit ihm. Eigentlich nur das, was von ihm initiiert und getragen ist und wird, zählt. Im Reich Gottes sind der Glaube, die Liebe und die Hoffnung die entscheidenden Baumaterialien. Da geht es nicht in erster Linie um Zahlen, sondern da geht es um den einen, der meine Hilfe braucht. Und damit handle ich im Sinne unseres Herrn, der, wie wir gehört haben, das zerstoßene Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Um die eine, die zum Glauben ermutigt werden soll, geht es. Um den einen, der das Wort der Hoffnung gerade heute braucht, weil er vielleicht an seinen verstorbenen Partner oder Angehörigen denkt. Zum Schluss ein Beispiel, das ich gelesen habe. In einer kleinen Kirche an der schottischen Küste waren vor Jahren an einem Tag im Oktober die Bänke bis auf den letzten Platz gefüllt. Das ist ja manchmal so, ist heute gar nicht möglich, gell, hier, wegen der Corona-Geschichte. Aber viele hören sich ja trotzdem. Ja, Tage zuvor war ein großes Schiff nicht weit von dem Fischerdorf gestrandet. Die Besatzung konnte mit knapper Not vollständig gerettet werden. Der Pfarrer ging in seiner Predigt auf das Unglück ein und kam dabei auch auf die Gefahren zu sprechen, denen unsere Seele ausgesetzt ist. Er verglich uns sündige Menschen mit Schiffbrüchigen, die sich an irgendetwas klammern, um gerettet zu werden, häufig an etwas Falsches. Er verglich unseren Heiland und Erretter mit einer Planke, die auf dem Wasser treibt und die die mit dem Tod Ringenden sicher ergreifen können. Denn, so fügte er hinzu, die Planke trägt. Diese Planke trägt. Etwa 14 Tage später wurde der Pfarrer zu einem sterbenden Matrosen gerufen, der damals auch unter den Predigthörern gewesen war. Er dankte dem Pfarrer für seine Predigt. Und ganz besonders für das Wort von der Planke. Das konnte ich verstehen, sagte er. Dies Bild ist mir nicht mehr aus dem Sinn gekommen. Es ist verwurzelt worden in mir, in meinem Herzen. Und mir ist ein großer Trost zuteil geworden, reichlich getröstet. Ich kann jetzt im Frieden sterben, denn ich weiß, diese Planke, auf die ich mich jetzt geflüchtet habe, trägt mich durch den Tod hindurch hinüber ins ewige Leben. Das waren die letzten Worte, die er sprach. Und fest an der Planke geklammert, die Jesus heißt, kam er ans andere Ufer. So wird ein Tempel gebaut, liebe Gemeinde, so wird Gottes Geist durch seine Zeugen, die sein Wort weitergeben. Der Liederdichter fordert uns auf. Auf, lasst uns ziehen und bauen mit freudigem Vertrauen die schöne Gottesstadt. Wenn wir ans Werk erst gehen, wird sie bald fertig stehen. Wohl dem, der mitgebaut hat. Lasst uns solche sein, die mitbauen. Amen.